Eine neue Woche liegt vor uns und wir sind schon fast im Monat Mai. Meine Güte, hat das Jahr nicht gerade eben erst angefangen. Hallo und herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast am 28. April 2025. Unsere Themen heute haben es ganz schön in sich. Mal schauen, ob wir das heute in unserer üblichen Knackigkeit hinbekommen. Ich gebe mein Bestes. Ich bin übrigens Benedikt Richter. Hallo. Und wir sprechen heute über eine Heilpflanze bei erektiler Dysfunktion, was bei Methotrexat zu beachten ist und ob Antidepressiva das Risiko für einen Herztod erhöhen. Außerdem sprechen wir über die Dokumentation von Teilmengen und Arzneimitteln der Dringlichkeitsliste. Ihr merkt vielleicht schon, dass diese Themen recht umfangreich werden könnten. Wenn ihr irgendwas davon nochmal genauer nachlesen wollt, dann ist ptaheute.de eure Adresse. Jetzt legen wir aber erstmal los. Vielleicht bekommt ihr diese Frage auch häufiger mal in der Apotheke gestellt. Ich brauche sowas wie Viagra, aber ohne Rezept. Meine klassische Antwort ist dann sowas wie, gibt's nicht. Ja. Bisschen netter ausgedrückt. Es gibt so ein paar Zaubermittelchen, die sowas in der Richtung versprechen, aber die Behandlung der erektilen Dysfunktion wird wohl nichts davon so effektiv schaffen wie Sildenafil und Co. Und erektile Dysfunktion gehört sowieso in ärztliche Hände. Dennoch gibt es ein großes Interesse an verschreibungsfreien Produkten. Schließlich ist es einigen Menschen sehr unangenehm, über das Thema Potenzprobleme mit jemandem anders zu sprechen. Wir schauen uns heute mal eine Heilpflanze an, die Libido- und Testosteronproduktion steigern und damit Muskelkraft und Potenz erhöhen soll. Tribulus terrestris oder auch Erdburzeldorn, Erdsternchen oder Erdstachelnuss. Wenn die in eurem Botanikunterricht in der Ausbildung nicht vorkam, dann kann das durchaus stimmen, denn die ist eher in der traditionellen chinesischen Medizin verwurzelt. Verwurzelt finde ich diesbezüglich übrigens ein sehr schönes Wortspiel. Als Hauptwirkstoffe in Tribulus terrestris gelten Saponine, vor allem Protodioskin. Die Saponine sollen die Bildung von Stickstoffmonoxid erhöhen und zu einer stickstoffmonoxidbedingten Entspannung des Schwellkörpers im Penis führen und die Erektion verbessern. Zugelassene Arzneimittel gibt es in Deutschland nicht, abgesehen von der homöopathischen Zubereitung Tribulus terrestris D12 DHU. Globuli als apothekenpflichtiges Arzneimittel, laut DHU zurzeit nicht lieferbar. Aber es gibt Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Unterstützt Tribulus terrestris die männliche Libido und Potenz, hilft bei erektiler Dysfunktion und stärkt die Muskeln. Das war eine Ausgangsfrage für ein groß angelegtes Review. Bei ihrer Datenbankrecherche fanden WissenschaftlerInnen um José de Oliveira Villarneto von der Federal University of Ceará in Brasilien 162 Studien zu Tribulus terrestris. Sie interessierten sich dafür, ob sich die Heilpflanze bei Männern auf im Serum gemessene Androgene auswirkt und die Sexualfunktion verbessert. Ausgewertet haben die Forschenden für ihren Review jedoch lediglich 10 Studien und davon bewerteten sie nur 3 als methodisch hochwertig. Die restlichen Studien sortierten sie unter anderem als Duplikate oder aufgrund von unpublizierten oder nicht klinischen Untersuchungen, Tiermodellen oder einer Kombination mit anderen Wirkstoffen aus. Insgesamt schlossen die ausgewerteten 10 Studien 483 männliche Teilnehmer im Alter zwischen 16 und 70 Jahren ein. Die tägliche Dosierung von Tribulus terrestris lag in den Studien zwischen 400 Milligramm und 12 Gramm. Die die Studienteilnehmer über 4 Wochen bis 3 Monate anwendeten. Die Ergebnisse publizierten die WissenschaftlerInnen in der Fachzeitschrift Nutrients. Nur 2 Studien, beide durchgeführt in Ägypten und von methodisch geringer Qualität, unterstützen die Hypothese, dass Tribulus terrestris die Testosteronspiegel erhöht. Die klinische Relevanz dieses Anstiegs war aber begrenzt. Tatsächlich ordnen die AutorInnen den Effekt von Tribulus terrestris auf die Testosteronspiegel ähnlich hoch ein, wie das Wirkpotenzial von Vitamin-D-Supplementen oder anderen pflanzlichen Mitteln wie Tonkat-Ali und Boxhornklee. Die Wirkung sei jedoch schwächer als bei Ashwagandha oder wie sie durch therapeutische Dosen an Arginin und Zink bei Männern mit niedrigem Testosteronspiegel erreicht würde. Es gibt nach Ansicht der StudienautorInnen keinen stichhaltigen Beweis, dass Tribulus terrestris ein Testosteronbooster ist. Also ist die mögliche Anwendung schon mal vom Tisch. Wie sieht's jetzt mit der erektilen Dysfunktion aus? Das war Thema in 5 Untersuchungen und in 3 Studien wurde ein positiver Effekt beschrieben. In den beiden ägyptischen, in denen auch erhöhte Testosteronwerte gefunden wurden und in einer von methodisch hoher Qualität. Alle Männer hatten zu Studienbeginn eine leichte bis mäßige erektile Dysfunktion und über 12 Wochen 750 bis 1500 Milligramm Tribulus terrestris angewendet. 2 Studien fanden keinen Effekt der Pflanze auf die männliche Potenz bzw. keine bessere Wirksamkeit als Placebo. In einer Studie fand man aber eine verbesserte Spermienmotilität und Morphologie. Insgesamt resümieren die Review-AutorInnen, dass Tribulus terrestris Indosierung zwischen 400 und 750 Milligramm über 1 bis 3 Monate eine erektile Dysfunktion verbessern kann. Sie plädieren am Schluss für weitere gut kontrollierte und randomisierte klinische Studien, um die Dosierung und Therapiedauer mit Tribulus terrestris Supplementen bei erektiler Dysfunktion zu untersuchen. Ob das jetzt meine Empfehlung in der Apotheke verändert? Eher nicht. Im Sommer 2024 warnte die Verbraucherzentrale ausführlich vor Nahrungsergänzungsmitteln mit Tribulus terrestris, weil nicht auszuschließen sei, dass manche Produkte nicht angegebene anabole oder androgene Steroide enthalten. Für Tribulus terrestris gäbe es außerdem keine gesundheitsbezogenen Aussagen, also keine Health Claims, die wissenschaftlich geprüft und von der EU-Kommission zugelassen seien. Viele Anbieter setzen ihren Produkten daher noch Zink oder Vitamin D zu, denn bei diesen Stoffen darf man mit den Health Claims, trägt zu einer normalen Fruchtbarkeit und einer normalen Reproduktion bei und trägt zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut bei, werben. Also, erektile Dysfunktion lieber weiterhin vom Arzt behandeln lassen, ist sicherer und spart Geld. Nächstes Thema, 3 Buchstaben und viele Wirkungen, MTX oder Methotrexat. Dazu gibt es einen blauen Handbrief, also besondere Hinweise an PatientInnen. Schauen wir uns mal an, welche das sind und warum die wichtig sind. Stellen wir uns mal vor, ein Patient klagt in der Apotheke über Übelkeit, Erbrechen und Durchfall sowie Schleimhautläsionen. Da fallen uns auf Anhieb wahrscheinlich so einige Empfehlungen ein. Aber was, wenn wir erfahren, dass der Patient MTX bekommt? Dann sieht das Ganze schon wieder anders aus, denn die Symptome können auf eine Überdosierung mit Methotrexat hinweisen. Gerade bei der oralen Anwendung werden immer wieder Fälle berichtet, in denen MTX jeden Tag statt einmal wöchentlich eingenommen wird. Das Giftinformationszentrum Nord der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein der Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen dokumentierte sogar einen Fall, bei dem eine Frau versehentlich 4,5 Monate täglich 5 Milligramm Methotrexat einnahmen. Sowas kann sogar tödlich enden. Der Übergang zwischen Nebenwirkungen und Symptomen einer Methotrexat-Intoxikation ist fließend. Betroffen sind vor allem Zellen mit einer hohen Proliferationsrate, sodass sich Intoxikationen an Schleimhäuten sowie im Blutbild zeigen. PatientInnen klagen typischerweise über Beschwerden wie Entzündungen der Mundschleimhaut, also eine Stomatitis, aber auch Entzündung der Schleimhäute, was dann eine Mukositis ist, oder Durchfall. Eine chronische Intoxikation kann aber auch als schwere Infektion mit Fieber oder durch ungewöhnliche Schwäche zutage treten, denn durch die Störung des Knochenmarks treten nach etwa einer Woche hämatologische Symptome auf und die Zahl der Leukozyten, Erythrozyten und oder der Thrombozyten fällt ab. Sind alle 3 Blutzellreihen betroffen, sprechen Ärzte von einer Panzytopenie. Diese Beschwerden halten nach dem Absetzen rund 2 Wochen an. Zusätzlich wirkt Methotrexat nephro-, neuro- und hepatotoxisch sowie teratogen. Klingt jetzt alles nicht so prickelnd, oder? Zum Glück sind diese Nebenwirkungen, wenn sie frühzeitig erkannt werden, reversibel. Als Antidot steht Folinsäure zur Verfügung und auch die Alkalisierung des Harns kann sinnvoll sein. Es lohnt sich also im Kundengespräch, resolut nachzufragen und die Betroffenen über die Anzeichen einer Überdosierung aufzuklären. Apotheken werden in der offiziellen blaue Hand-Checkliste zu Methotrexat explizit angehalten, über die einmal wöchentliche Einnahme aufzuklären. Dazu gehört auch der Hinweis, dass eine fälschlicherweise tägliche Anwendung schlimmstenfalls tödlich endet. Also wir dürfen da auch Angst machen. Außerdem sollten wir den festgelegten Wochentag ungekürzt auf der äußeren Verpackung vermerken und auf die enthaltene Patientenkarte aufmerksam machen. Die betont ebenfalls die einmal wöchentliche Gabe und beschreibt kurz und knapp Vergiftungssymptome. Betroffene sollten die Karte immer bei sich tragen und bei jedem Arzt- oder Klinikbesuch vorzeigen. Zusätzlich zu den im Schulungsmaterial genannten Punkten kann in der Apotheke darauf hingewiesen werden, dass ein Wechsel von Tabletten auf Spritzen die Therapiesicherheit verbessern könnte. Denn Spritzen werden im Gegensatz zu Tabletten deutlich seltener versehentlich überdosiert. Und man sollte MTX am besten am Abend anwenden, um die Nebenwirkungen zu verschlafen. Die Aufteilung der wöchentlichen Dosis auf zwei oder mehrere Gaben wurde 2019 im europäischen Risikobewertungsverfahren aus der Produktinformation für die Tablettenformulierung gestrichen. Das war eine der Maßnahmen zur Vermeidung von Dosierungsfehlern bei methotrexathaltigen Arzneimitteln, sagt das BfArM. Was in der Checkliste leider nicht steht, sind Informationen zur Wechselwirkung. Da müssen wir als PTA wieder etwas wachsamer sein. Antibiotika wie Penicilline oder Ciprofloxacin können in Einzelfällen die renale Clearance von Methotrexat reduzieren und so die Toxizität erhöhen. Ein Risiko für erhöhte Toxizität besteht auch bei nicht-steroidalen Antiphlogistika, indem sie die MTX-Ausscheidung herabsetzen. Aber auch durch eine Verdrängung aus der Plasmaproteinbindung können bei Anwendung anderer proteingebundener Arzneimittel wie Salicylate oder Diuretika vermehrt Nebenwirkungen auftreten. In der Schwangerschaft ist Methotrexat absolut kontraindiziert, da sollte man also auf eine zuverlässige Verhütung achten. Bei Kinderwunsch werden 1 bis 3 Monate Pause vor Eintritt einer Schwangerschaft empfohlen. Das Fertigarzneimittel Lantaril ist da etwas strenger, da wird in der Fachinfo sogar von 6 Monaten effektiver Verhütung nach dem Ende der Therapie gesprochen. Fassen wir zusammen, Methotrexat ist beratungsintensiv, interaktions- und nebenwirkungsträchtig. Das behördlich genehmigte Schulungsmaterial mit dem blauen Handlogo sollte gezielt genutzt werden, damit wir Vergiftungsfälle reduzieren und verhindern. Aber allein darauf beschränken dürfen wir uns nicht, weil es noch ein paar mehr Dinge zu beachten gilt. Zum Glück steht in den Apotheken aber Fachpersonal. Und mal so unter uns Fachleuten. Wusstet ihr, dass psychiatrisch erkrankte Menschen als besonders gefährdet gelten, einen plötzlichen Herztod zu erleiden? Relevantes Problem, denn in Deutschland sterben dadurch rund 65.000 Menschen jährlich. Könnten Medikamente vielleicht was damit zu tun haben? Schauen wir uns an. Medizinisch spricht man von einem plötzlichen Herztod, wenn dieser auf kardiale Ursachen zurückzuführen ist. Er tritt innerhalb einer Stunde nach dem Auftreten der ersten Symptome ein. Besonders wenn kardiovaskuläre Erkrankungen bekannt sind, dann sollten Betroffene laut Deutscher Herzstiftung bei Symptomen wie Brustschmerzen, Herzrasen, Herzstolpern, kurzer Bewusstlosigkeit und Schwindelanfällen sofort einen Arzt aufsuchen. Schon in früheren Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen 3-mal häufiger an plötzlichem Herztod sterben als die Allgemeinbevölkerung. Das Risiko ist bei Menschen mit Schizophrenie oder bipolarer affektiver Störung am höchsten. Auf dem Jahreskongress des Europäischen Verbands der Herzrhythmologen in Wien wurden kürzlich Ergebnisse einer neuen Studie präsentiert, die nahelegen, dass Personen unter Antidepressiva häufiger an plötzlichem Herztod sterben. Die Forschenden analysierten 45.703 Todesfälle in Dänemark im Jahr 2010 bei Personen im Alter von 18 bis 90 Jahren, von denen 6.002 durch plötzlichen Herztod verursacht wurden. Davon wiederum nahmen 1.981 Menschen zuvor Antidepressiva ein. Insgesamt war die Inzidenzrate eines plötzlichen Herztodes bei PatientInnen unter Antidepressiva, unabhängig von der Dauer, in fast allen Altersgruppen signifikant höher als bei Personen, die keine Antidepressiva einnahmen. Die Dauer der Einnahme scheint einen Einfluss zu haben. Nach Bereinigung der Daten um Alter, Geschlecht und Komorbiditäten zeigten die Ergebnisse in der Gruppe, die 1 bis 5 Jahre lang Antidepressiva erhielt, im Vergleich zur nicht exponierten Allgemeinbevölkerung ein um 56% höheres Risiko für einen plötzlichen Herztod. Personen, die jetzt schon seit 6 Jahren oder sogar noch länger Antidepressiva einnahmen, zeigten ein 2,2-mal höheres Risiko. Jetzt muss man aber aufpassen, das bedeutet nicht zwangsläufig, dass Antidepressiva zu plötzlichem Herztod führen. Das geben die Daten nicht her. Stattdessen erklären die Forschenden, das erhöhte Risiko für einen plötzlichen Herztod könnte durch Nebenwirkungen der Antidepressiva, aber auch durch zugrunde liegende Erkrankungen, Verhaltens- und Lebensstilfaktoren, verspätete Arztbesuche und schlechte kardiovaskuläre Gesundheit bei Depressionen erklärt werden. Um die genauen Ursachen zu klären, ist weitere Forschung notwendig. Im Beratungsgespräch ist es aber dennoch sinnvoll, auf die Symptome für Herzprobleme hinzuweisen und den Gang zum Arzt zu empfehlen, würde ich meinen. So, das waren unsere Themen zu lebhafter Pharmazie. Jetzt kommen wir zu trockenen gesetzlichen Regelungen. Ich weiß, einige von euch lieben sowas. Daher ist das letzte Thema für heute für euch. An der Stelle übrigens mein großes Danke an all die Leute in den Apothekenteams, die sich in Abrechnungsfragen und gesetzlichen Bestimmungen so richtig krass reinfuchsen können. Ich glaube, ohne euch würden viele Apotheken wahrscheinlich echt viel Geld verlieren. Deswegen, ihr seid Gold wert. Lasst euch nichts anderes einreden. Das Thema, um das es heute geht, ist die Abgabe von Teilmengen. Oft wird aufgrund von Lieferschwierigkeiten eine Teilmenge aus einer größeren Packung abgegeben oder auf ein wirkstoffgleiches Arzneimittel gewechselt. Und das muss natürlich dokumentiert werden. Nach § 129 Absatz 2a SGB V können Apotheken unter anderem Teilmengen aus einer größeren Packung abgeben, wenn die verordnete Packung nicht lieferbar ist. Der Text dazu lautet auszugsweise: Apotheken dürfen ohne Rücksprache mit dem verordnenden Arzt von der ärztlichen Verordnung abweichen, sofern hierdurch die verordnete Gesamtmenge des Wirkstoffs nicht überschritten wird. Das betrifft die Packungsgröße, die Packungsanzahl, die Abgabe von Teilmengen aus der Packung eines Fertigarzneimittels, soweit die verordnete Packungsgröße nicht lieferbar ist, und die Wirkstärke, sofern keine pharmazeutischen Bedenken bestehen. Auch die Abweichungen nach dieser Norm sind im Rahmen der Rezeptbearbeitung zu dokumentieren. Der Deutsche Apothekerverband und der GKV-Spitzenverband haben sich auf ein Kürzel verständigt, das in diesen Fällen zu nutzen ist. TMA. Theodor Martha Anton für Teilmengenabgabe. Wenn beispielsweise eine N2-Packung verordnet wurde und diese einer N3-Packung entnommen wurde, ist auch die N2 abrechenbar. Zu dokumentieren ist das über die Sonder-PZN für Nichtverfügbarkeit und Faktor 2, 3 bzw. 4. Um die Teilmengenabgabe nach § 3 Absatz 5 Arzneimittelpreisverordnung für die Kassenseite kenntlich zu machen, ist auf dem Muster 16 das Kürzel TMA handschriftlich aufzutragen. Beim E-Rezept wurde das bisher mittels Schlüssel 12, also Freitext, mit dem Kürzel TMA und der händischen Chargendokumentation dokumentiert. Das wurde durch das neue Zusatzattribut Gruppe 16 ersetzt. Hierbei muss nur noch die PZN der Packung angegeben werden, aus der die Teilmenge entnommen wird. Abgerechnet wird allerdings die PZN der verordneten Packungsgröße des abgegebenen Produkts. Der neue Rezeptänderungsschlüssel 13 kommt für die abweichende Abgabe aufgrund von Lieferengpässen in Bezug auf die Packungsgröße, die Packungsanzahl oder bezüglich der Wirkstärke zum Einsatz. Auch hier ist keine zusätzliche Dokumentation vorgesehen, jedoch analog zu Schlüssel 14 eine qualifizierte elektronische Signatur mittels HBA. Teilmengenabgaben unterhalb der N1-Packungsgröße sind nicht Gegenstand dieser Regelung, ebenso bleiben BTM-Verordnungen von ihr unberührt. Fehlt das Kürzel TMA auf dem Rezept oder E-Rezept, dann soll das nicht zu Retaxationen führen, sofern die Retaxation nur aufgrund des Fehlens dieses Kürzels ausgesprochen wird. Rückfragen von Kassen kann es jedoch bei Unklarheiten geben. Die Softwarehäuser und Apothekenrechenzentren wurden entsprechend informiert. Wichtig noch zu wissen, Apotheken sind nicht zur Teilmengenabgabe verpflichtet. Sie können es tun, müssen es aber nicht. Gibt keinen Kontrahierungszwang. Das wirtschaftliche Risiko müsse nicht getragen werden. Und sprechen wir noch mal kurz über die Dringlichkeitsliste. Bei Arzneimitteln der Dringlichkeitsliste dürfen Apotheken bei Lieferschwierigkeiten des verordneten Mittels ohne ärztliche Rücksprache auf eine Rezepturherstellung oder ein wirkstoffgleiches Arzneimittel in abweichender Darreichungsform ausweichen. Bis vor kurzem wurde die Abgabe eines Arzneimittels nach der Dringlichkeitsliste für Kinderarzneimittel vom BfArM bei E-Rezepten mittels Schlüssel 12, also Freitext, und dem Kürzel DL für Dringlichkeitsliste dokumentiert. Auch das wird sich ändern, denn für die Dringlichkeitsliste wird nun ein eigener Schlüssel 14 zur Kennzeichnung der Rezeptänderung generiert, der die bisherige Dokumentation über Schlüssel 12 ersetzt. Eine zusätzliche Dokumentation ist bei Verwendung dieses neuen Schlüssels nicht vorgesehen, jedoch eine Signatur mittels HBA ist notwendig. Die Software-Systeme konnten das schon seit 15. November 2024 umsetzen, spätestens aber zum 15. April 2025. Inzwischen sollten also alle Systeme bereit sein. Das klingt erstmal so, als ob alles einfacher wird. Erfahrungsgemäß sind solche Neuerungen am Anfang immer etwas holprig. Also üben wir uns einfach in Geduld. Aber das schafft ihr sicher, denn ihr habt ja auch heute sehr geduldig hier zugehört. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne neue Woche und einen entspannenden und sicheren Feiertag am Donnerstag. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl.